diese Angst vor davor, dass das was wehtut oder dass was falsch ist. Wer sagt denn, was falsch ist? Das können wir eh nur Jahre später beurteilen im Grunde. Im Moment wissen wir das gar nicht. Das fühlt sich jetzt falsch an. Jahre später denken wir vielleicht, ja, es war gut und richtig, dass es passiert ist. So. Und insofern glaube ich, dass dieses Anfangen, wenn wir das mehr hinkriegen, es wirklich so offener zu machen mit Neugier und zu gucken, trägt es uns weiter irgendwo hin oder versiegt die Energie? Also, und ich muss mich nicht durchprügeln, wenn es keinen Sinn macht.
Herzlich willkommen bei Humans Are Happy. Ich bin Leonard Gabriel Heikster und heute spreche ich wieder einmal mit Dami Scharf. Es geht heute um das Thema Anfangen. Wir wollen wissen, was dahinter steckt, wenn wir mit Dingen starten. Aber auch, was uns zurückhält, wenn wir nie so richtig aus dem Quark kommen, obwohl wir es eigentlich wollen. Wir fragen uns, aus was wir die notwendige Sicherheit ziehen können, um die Unsicherheit von Neuem auszuhalten. Folgen wir einem starken Warum oder handeln wir aus einer offenen und neugierigen Haltung heraus? Vielleicht sogar aus einer vermeidenden? Und was würde das wiederum bedeuten? All das behandeln wir in diesem Gespräch. Wie immer gilt, wenn du die für mich wichtigsten Erkenntnisse gerne schriftlich erhalten möchtest, dann melde dich gerne im Humans Are Happy Newsletter an. Dort teile ich am Anfang jeden Monats die für mich wichtigsten Erkenntnisse der letzten Gespräche. Einen Link dazu findest du wie immer in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir aber erst einmal viel Spaß beim Hören. Das Intro kommt heute mal wieder von Dami. Los geht's!
Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Gespräch mit Leo, auf das ich mich schon richtig doll immer freue. Und ja, und wir wollen heute darüber sprechen, über Anfangen, über all die Themen, die damit vielleicht für uns verknüpft sind, Dinge anzufangen, neue Wege zu gehen, ja, und den Mut oder die Angst davor und was immer uns dazu einfällt. Und wir sagen das gleich am Anfang, weil wir haben eben schon drüber uns schon warm gesprochen und haben ja eine tolle Rückmeldung bekommen auf unser letztes Gespräch über gute Trennung, dass wir jetzt auch ein Gespräch machen sollen über gute und gelingende Beziehungen. So, und das werden wir auch noch tun. Das machen wir dann als nächstes. Also es lohnt sich, dabei zu bleiben und uns zu abonnieren und Bescheid zu bekommen. Ja.
Ich muss einmal ganz kurz einhaken, das ist so geil, weil ich habe ja auch diese Rückmeldung bekommen und vielen, vielen Dank. Ich habe mich voll darüber gefreut und ich bin so richtig froh an der Stelle, Dami, dass ich dich an meiner Seite habe, weil ich habe doch keine Ahnung, wie ich über gelingende Beziehungen reden soll. Also wenn ich in meine Biografie schaue. Ich weiß es doch gar nicht. Was ja, wollt ihr denn alle? So.
Ja, das ist geil. Ja, ich glaube, also ich habe da oft drüber nachgedacht. Also es ist ja nicht so, dass, also es wäre zum Beispiel zu definieren, wann eine Beziehung überhaupt gelingend ist und ob das nur daran liegt, dass man lebenslang zusammenbleibt. Ist das dann gelingend? Ich möchte viele lebenslange Beziehungen nicht haben. Auch, also das ist einfach viel eine Definition, die wir da im Kopf haben. Was ist eigentlich gelingend? Und per lebenslanger Beziehung, da kann ich auch keine Ratschläge geben, da bin ich auch raus. Aber ich glaube, inzwischen ist es ganz gut, läuft gut. Und ich denke, wir haben was dazu zu sagen. Und wenn wir auch nur auch diese Überlegungen eben teilen, wie ist das einfach? Ich denke ganz oft, auch bei Paartherapeuten und überhaupt bei Therapeuten, wenn Klienten wüssten, was da zu Hause los ist, würden sie sich gar nicht mehr beraten lassen, weil viele einfach mehr aus der Theorie sprechen als aus der erlebten Praxis, glaube ich. Insofern bist du da nicht alleine und ich denke, wir kriegen das ganz gut hin, die Mischung.
Ja, okay, das beruhigt mich. Dann lass uns zu unserem heutigen Thema kehren. Ja, anfangen.
Dami, ja, das war ja dein Anliegen sozusagen auch. Das ist dein Thema insofern. Ja, fang an.
Ja, ich finde das total spannend irgendwie. Wir hatten ja auch letztes Mal, das trifft sich vielleicht immer noch ganz gut. Wir haben ja letztes Mal irgendwie über Trennungen gesprochen und nach Trennung gibt's ja auch meistens irgendwie einen neuen Anfang und ich habe das Gefühl, also das Thema kann man ja ganz, ganz breit sehen. Und ich habe so für mich das Gefühl, ich bin richtig gut darin, an Dingen festzuhalten. Ich bin auch richtig gut darin, irgendwie Disziplin aufrecht zu erhalten. Also wenn ich in irgendeinem Trott, sage ich mal, bin, oder also Trott ist so negativ behaftet, ne? Aber wenn ich in irgendeinem Modus bin, dann glaube ich, bin ich total gut darin, den so beizubehalten und bei irgendwas zu bleiben und vielleicht auch eine Disziplin zu behalten. Aber so Agilität, schneller Wechsel ist für mich manchmal zumindest in meinem Selbstbild schwer. Und so Dinge neu anzufangen mit so einer neugierigen Haltung und wie man da vielleicht hinkommt. Du hast ja ganz am Anfang schon mal die beiden Worte Mut und Angst gesagt. Die, finde ich, spielen da auch so doll mit rein. Und deswegen, finde ich, ist das ein spannendes Thema einfach. Hm. Wie ist es denn bei dir? Fällt es dir leicht, neue Dinge anzufangen?
Ja.
Ja?
Ja.
Wie?
Das geht wie ein roter Faden durch mein Leben. Also ich wäre ganz sicher nicht heute hier, wenn das nicht was wäre, was ich wirklich immer wieder gemacht habe. Also ich habe gut laufende, ich war ja nie angestellt, ich war ja immer selbstständig, gut laufende Sachen einfach aufgegeben, wenn sie mir keinen Spaß mehr gemacht haben. Ich habe alles abgebrochen und war zweimal auf Reisen lange. Also ich habe oft aufgehört sozusagen. Also und neu angefangen, weil ich immer eher mit der Neugier und der Lebendigkeit gegangen bin. Ich krieg einen Fips, wenn es langweilig und gewohnt wird. So, also das ist nicht meine Stärke. Und im Negativen, Disziplin ist nicht meine Stärke. Mhm. So, das ist nicht mein Steckenpferd. Da ringe ich mit quasi. Und wenn ich höre da von dem Jacko Ono, dieser Navy Seal, der so ganz bekannt geworden ist, der sagt so, Disziplin ist Freiheit. Und als ich das erste Mal gehört habe, habe ich so gedacht, hat das sie noch alle, wovon redet der?
Wer ist das? Ich habe keinen Kontext,
Joko, ganz kurz. Ich glaube, der heißt Joko Will, ich krieg's gar nicht, Joko Ono, glaube ich, heißt ja gar nicht, Joko Will oder so, ist egal. Es ist ein Navy Seal, der inzwischen so ganz viel zu Selbst-Empowerment und aber auch für Führungskräfte dabei ist, sozusagen. Das ist so ein Tier. Ja, so. Klar. Und mit so einer Glatze. Also ich möchte ihm nicht im Dunkeln begegnen. Aber auf jeden Fall, Disziplin ist Freiheit. Damit ist er total bekannt geworden mit dem TED-Talk darüber. So. Mhm. Und ich ringe sozusagen seit ein paar Jahren, seit ich das gehört habe und fühlen kann, dass da eine Wahrheit drin ist, ringe ich mit diesem Konzept und ich werde besser, aber wird nie mein Steckenpferd sein, so geregelte, disziplinierte Abläufe.
Ich habe dazu irgendwie einen Impuls. Ich kann mir vorstellen, also Routinen in dem Kontext helfen uns ja total, wenn wir es schaffen, Routinen irgendwie zu entwickeln, die irgendwie, weiß nicht, also mir tut's total gut, beispielsweise morgens einfach kurz irgendwie so in einem kleinen Tagebuch was aufzuschreiben und abends auch Zähneputzen ist für mich auch eine Routine. So, das hilft mir, dass ich irgendwie halbwegs mit mir selber klarkomme. Ich brauche dafür aber keine Disziplin mehr. Nur am Anfang, wenn man neue Routinen entwickelt, dann braucht man ja Disziplin. Aber wenn man für immer Disziplin braucht, um bei irgendwas beizubleiben, dann ist das doch eigentlich eher so ein Indikator, warum läuft das denn nicht irgendwann von alleine, oder? Also Disziplin für den Start, um eine Routine zu etablieren, safe, kaufe ich. Aber wenn man immer Disziplin braucht?
Also ich glaube halt, Disziplin brauchst du an den Tagen, wo du eigentlich keine Lust hast.
Ja, das stimmt. Das kenne ich aus dem Sport noch.
Ja, genau. Und das ist eben, glaube ich, der springende Punkt, an dem ich dann rausfalle. Und dafür zahle ich natürlich auch. Also es hat halt immer quasi eine Hochseite und eine Unterseite, glaube ich so. Mhm. Also, aber ja, also die Frage wäre, wenn ich zu diszipliniert bin mit dem, was ich tue, wie viel neue Anfänge mache ich dann? Also, weil wir sind ja beim Thema Anfang und wie viel sozusagen, weil die Anfangsenergie ist ja eine offene Energie, eine Neugier und erst wenn ich dann sage, ich will das weitermachen, dann brauche ich quasi Disziplin, Gewohnheit, mehr Energie. So, also hier zum Beispiel dieses diesen Online-Kram, als ich damit angefangen habe, hatte ich nicht mal ein Konto irgendwo. Also ich wusste, es gibt Facebook, aber also für Instagram gab es ja vor ein paar Jahren noch gar nicht richtig. Aber Facebook war halt, und ich wusste, es gibt's, aber und YouTube, vielleicht habe ich da einmal im Jahr ein Video gesehen. So habe ich gestartet ins Online-Business quasi. Mhm. So. Und habe mir das dann halt alles angelesen und angeeignet. Und es gab einfach diese Erstenergie von, das könnte interessant sein und das könnte auch eine Möglichkeit, mir mehr Freiheit zu geben. Das war ja für mich ein ganz großer Punkt. Mehr Freiheit, räumliche quasi Freiheit so. Und und dann war aber irgendwann der Punkt, wo klar war, das wird richtig Arbeit. Das artet einfach richtig in Arbeit aus. Und dann braucht man genügend Motivation quasi, um dann weiterzumachen. Ich glaube halt, Disziplin wird nie funktionieren, den Anfang weiterzuführen, tatsächlich ohne das Warum. Also warum tue ich das überhaupt? Und wenn ich das verliere, dann verliere ich meistens auch die Idee, dass ich wirklich das kontinuierlich mache. Dann kriege ich diesen Übergang nicht von dieser Anfangsenergie zu etwas, was ich dann in mein Leben installiere. So, da glaube ich, gibt's eben wie so ein Shift in der Energie. Und ich weiß von mir, dass ich früher gut Sachen anfangen konnte, aber ich habe sie nie zu Ende bekommen. Die Energie habe ich nicht gebracht. Und für mich war ein großer Schlüssel zu kapieren, dass meine Geburt, ich bin halt eine Zangengeburt, dass unsere Geburt ein Wahnsinns Stempel, Imprint in uns macht von bestimmten Überzeugungen schon, die wir ein Leben lang mit uns rumtragen und nie mit der Geburt zusammenbringen quasi so. Und für mich war das ein Riesenerkenntnis, da könnte es einen Zusammenhang geben. Ich hatte eine gute Anfangsenergie als Baby und dann bin ich stecken geblieben. Und weil für mich war immer dieses Gefühl, warum kommt jetzt niemand und hilft mir? Wieso kriege ich so wenig Unterstützung in meinem Leben? Und ich weiß, meine Freundinnen, die haben sich ein Fuß, ein Bein ausgerissen oft für mich. So, ich habe es aber gar nicht zur Kenntnis nehmen können, weil ich so darin festgesteckt habe, dass ich es nicht packe, ja, dass ich nicht weiterkomme. Und als ich damit ein bisschen mehr gearbeitet habe, hat sich das ein Stück einfach gewandelt. Also ich bin immer noch nicht der Oberprofi im Weiterführen, aber gut genug, sage ich mal, dass ich ganz gut durchs Leben komme.
Okay. Ja, das hast du jetzt ja auch total direkt auf so ein sehr persönliches, biografisches Beispiel runtergebrochen. Ich kann mir vorstellen, ich weiß gar nicht, ob ich weiß es gar nicht bei mir oder alle Menschen so wissen, wie war das jetzt bei meiner Geburt, aber wir müssen es ja auch gar nicht so nachvollziehen, weil wenn wir unser Leben uns anschauen, dann sehen wir ja meistens vielleicht schon, wo gibt's so Muster.
Ja, und ganz oft, wenn wer noch Eltern hat, frage. Also es ist einfach wirklich ein ganz, ganz spannender Punkt in der Biografie, über den wir natürlich keine Ahnung mehr haben. Und wenn noch jemand da ist zum Fragen, ist das einfach, oder ganz oft gibt es ja so Überlieferungen, wie die Geburt so war, kann das wirklich auch ein Indikator sein für Themen im Leben. So.
Ja, das glaube ich. Das hatten wir auch beim Thema Heimat letztes Mal. Glaube ich. Na gut.
Ja, hatten wir.
Okay, jetzt war ich gerade unsicher. Aber ich finde das, es hat sich in meinem Kopf mal wieder gerade so ein Schaubild gezeichnet und ich mag das mal eben teilen. Du hast ja gesagt, wir brauchen so ein Warum, ne? Und dieses Why verstehe ich total, wenn ich so einen starken Antrieb habe, warum will ich das? In dem Beispiel, was du gerade gesagt hast, hey, irgendwie, ich verspreche mir da mehr Freiheit von, wenn ich mit diesem Online-Ding, mich irgendwie unterhalten kann oder einfach da reingehen kann. Das ist für mich ja ziemlich ähnlich. Ich wollte auch unbedingt ortsunabhängiger arbeiten, habe da sehr viel drauf ausgelegt, hatte ein starkes Warum und habe dann in eine Richtung angefangen. Okay, das heißt, unser Warum hilft uns erstmal anzufangen. Dann hatten wir aber ja auch gesagt, manchmal brauchen wir auch Disziplin, um irgendwo beizubleiben. Und wenn wir die nicht haben, dann kann es sein, dass wir, muss jetzt nicht jedes Mal so sein, aber dann wieder irgendwas sein lässt. Und dann lasse ich was sein. Ergo habe ich auch wieder einen neuen Anfang. Aber dieser Anfang ist dann nicht einem krassen Why geschuldet. So, ne? Sondern, also, plattes Beispiel, aber ich wollte eigentlich joggen gehen, aber jetzt regnet es und ich bleibe jetzt nicht auf der Couch, weil ich unbedingt erfahren will, wie geil gemütlich das ist, sondern einfach nur, weil ich vermeiden will, rauszugehen. So, das heißt, der, wenn man so will, Neuanfang meines richtig gemütlichen Nachmittags ist jetzt nicht dem starken Why, sondern eher einer Vermeidung geschuldet. Und hier habe ich so zwei verschiedene Formen von Anfängen irgendwie gesehen. Oder siehst du das anders oder wie ist es bei dir?
Ja, ich glaube, es ist natürlich die Frage, wie du das siehst. Also du hast ja jetzt das Wort Vermeidung dafür benutzt. Ich würde sagen, Anpassung an die Umstände. Also das heißt so, also das sozusagen, ja. Wenn wir so sprechen, wie du das jetzt gemacht hast, dann ist ja sozusagen schon implizit, ich habe es falsch gemacht oder also da ist eine Schelte drin, wenn ich sage Vermeidung. Wenn ja, ich sage, ich bin so flexibel, dass ich mich an die Umstände anpasse und mache das Allerbeste draus, weil ich habe einen gemütlichen Tag jetzt auf einmal auf dem Sofa, den ich mir sonst nicht gönnen würde, dann ist meine Interpretation eine vollkommen andere und ich gehe auch mit einem anderen Learning raus sozusagen, nämlich es kann sein, dass wenn Umstände sich verändern, dass das richtig cool ist, dass nicht immer es etwas Schlechtes bedeutet.
Nur scheiße, mal so. Touché, ja, Mann, du weißt mich voll auf was hin. Weil ich habe das tatsächlich, ich bin so manchmal, was ich auch am Anfang sagte, dann vielleicht diszipliniert mit einer gewissen Verbissenheit, die jetzt auch nicht unbedingt mit Freude irgendwie verbunden ist, sondern einfach mit Pflichterfüllung, wenn man so möchte. Ja. Ich wollte joggen, also gehe ich joggen, ne? Und okay, geil, ich war dann joggen, aber das war einfach nur so, weil ich es mir nicht gestatte, vielleicht auch Dinge neu zu bewerten. Also deswegen fand ich deine Formulierung gerade so genial. Ich krieg's jetzt nicht 100% aus dem Kopf hin, aber so diese Anpassungsfähigkeit oder eine Neubewertungsfähigkeit ist ja vielleicht auch, ne, also man könnte jetzt auch dem Disziplin ist Freiheit entgegnen. Hey, nee, Selbstaktualisierung und Neubewertung ist auch ganz schön viel Freiheit. So.
Ja, also Anpassung, es ist halt die Frage, ist es Anpassung oder ist es Unterordnung? Ja, also quasi, also das sind für mich unterschiedliche Geschmacksrichtungen und ich muss halt, nur ich kann beurteilen, ob ich happy mit dem bin, weil ein Neuanfang bedeutet ja, Energie aufzubringen, um wirklich mit etwas in die Gänge zu bringen, mich, eine Aktion, irgendwas. Also, so, ich habe mal einen guten Satz gelesen, der hat gesagt, die meisten Bestseller der Welt quasi liegen auf dem Friedhof. So, von all den Menschen, die gerne ein Buch geschrieben hätten, aber es nie getan haben. So, ja, also, ja. Ich glaube, viele, viele Menschen haben eben Träume und ordnen quasi den Alltag oder die Träume immer unter den Alltag so und kriegen diesen Neuanfang eben nicht hin, weil er ihnen zu viel Angst macht, weil neue Anfänge heißt immer Aufgabe, heißt immer Unsicherheit und die Aufgabe von Sicherheiten. So, also das eine gibt's einfach nicht ohne das andere und viele möchten gerne Neuanfänge, die ganz sicher sind. Und das vielleicht geht das manchmal, ja, ich habe einen Neuanfang als Beamter irgendwo, aber in meisten Fällen so funktionieren diese beiden Dinge nicht zusammen so. Und wenn ich diese Freiheit in mir nicht finden kann, wo ich quasi meine Sicherheit herbeziehe, dann werde ich Neuanfänge vermeiden, weil wenn mein Leben hauptsächlich darauf ausgerichtet ist, dass ich mich sicher fühle scheinbar so.
Ja, total. Ich hatte, also da machst du jetzt nochmal einen Link auf, ich hatte mir das tatsächlich hier aufgeschrieben schon vor ein paar Minuten. Du meintest irgendwie, ja, dir wird, weiß nicht, hast du gesagt, dir wird schnell langweilig? Genau.
So, oder ich mag lange, also nicht Langeweile, dass ich mich einen Tag mal in die Luft gucke, sondern wenn einfach Routinen und Jobs oder Lebensumstände einfach langweilig werden, wenn es keine, nichts mehr zu lernen gibt.
Ja, genau. Und da habe ich innerlich schon so diesen Link zur Sicherheit gemacht. Und jetzt machst du ihn nochmal auf. Und das ist eigentlich total spannend, weil ich glaube nicht, dass Menschen, die ein hohes Sicherheitsbedürfnis haben, eher Anfänge vermeiden, sondern die Frage ist dann, wie du es auch gerade gesagt hast, woher ziehe ich diese Sicherheit? Ne? Weil wenn ich irgendwie Sicherheit aus mir ziehe, das ist etwas, was ich zurzeit versuche zu lernen, einfach irgendwie in mich zu vertrauen, egal was jetzt, also was heißt egal, aber so, ne, in den erwartbaren, realistischen Szenarien, ich werde schon damit umgehen können, so, dann muss ich eigentlich auch wenig Angst haben vor äußerer Unsicherheit, wenn ich in mir eher sicher bin. Ist es in deiner Erfahrung so, dass Menschen, die in sich eher unsicher sind, dann eben auch vielleicht Anfänge vermeiden oder einfach stärker auf äußere Sicherheiten gehen?
Also ich bin nicht ganz d'accord mit dem, dass es nicht okay ist, äußere Sicherheiten zu haben. Also Sicherheit ist ein Grundbedürfnis, da können wir uns, glaube ich, drauf einigen. Und Menschen beziehen das aus super unterschiedlichen Quellen. Und ich glaube, wenn man allein diesen Schritt mal geht, zu sich hinzusetzen und sagen, woher beziehe ich eigentlich mein Sicherheitsgefühl im Leben? So, ist das mein Job? Ist das meine Beziehung? Bin das nur ich? Ist das, keine Ahnung, was, Zugehörigkeit zu irgendwas? Also, das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil es so ein tiefes Bedürfnis ist. Und wenn man dann bestimmte Dinge sich nicht traut, neu zu machen, dann liegt es oft daran, dass eine von diesen Säulen oder die Säule scheinbar oder tatsächlich dabei angegriffen wird quasi oder unsicherer wird. Und dann werde ich diesen Schritt nicht gehen. So. Aber ich kann natürlich, wir haben denken immer, das ist so fixiert, woher ich Sicherheit bekomme. Das ist aber ja nicht fixiert, sondern es ist, man kann es verändern bewusst, woher ich Sicherheit bekomme. Und für mich, meine Sicherheit liegt ganz viel, das habe ich irgendwann verstanden, in meinen Freundschaften, in meiner Wahlfamilie. Das ist meine Sicherheit. Ich hatte immer Angst, auf der Straße zu landen und wirklich auf der Straße unter der Brücke zu landen. So. Mein Vater ist auf der Straße aufgewachsen, meine Mutter ist auf der Straße tatsächlich geendet, sozusagen. Und das ist so tief in mir drin, diese Panik, also nicht Panik, aber es nicht, aber immer Angst. Da lande ich. Wenn ich irgendwie nicht funktioniere oder irgendwas, lande ich. Und irgendwann, Anfang 40, ist es plötzlich einfach in mich reingesackt, nein, das wirst du nicht, weil du hast Freunde. Niemand wird dich auf der Straße da verkommen lassen. Du hast wirklich Freunde, die ganz, ganz viel für dich tun würden. Du bist nicht mehr alleine auf der Welt. So. Und seitdem ist das keine Frage mehr, dass ich auf der Straße landen werde. So. Es hat sich einfach verabschiedet. So. Und ich glaube, sich darüber eben klar zu werden, und deswegen geht natürlich ein Riesenteil meiner Energie in die Pflege meiner Wahlfamilie.
An dieser Stelle folgt eine kurze Unterbrechung, denn in diesem Podcast geht es ja immer wieder um Wohlbefinden und darum, welche Strategien auf übergeordneter Ebene dazu führen, das eigene Leben als gelingend zu bezeichnen. Häufig sind das dann dem Anschein nach sehr hochtrabende Dinge wie Selbstregulation oder die Fähigkeit, immer wieder mit sich selbst in Verbindung zu gehen, also empathisch zu sein oder Spannungen auch mal aushalten zu können. Am Ende gibt es aber auch ganz, ganz einfache Themen, an denen ich persönlich ansetze, um mir im Alltag ein gutes Gefühl zu geben. Und ein wichtiges Feld für mich ist hierbei die Kleidung, die ich trage. Ich meine, Kleidung, die ich trage, berührt den gesamten Tag meine Haut und kommt so, so nah an mich heran wie sonst kaum was anderes. Ich finde, das ist fast so intim wie Essen. Und da achten wir ja oft schon wie selbstverständlich darauf, dass das, was wir in unseren Körper hineingeben, eine hohe Qualität hat, möglichst fair gehandelt ist und, so gut es geht, nachhaltig ist. Und ganz genauso halte ich es auch mit der Kleidung, die ich trage. Und hier setzt auch mein heutiger Werbepartner an. Mein heutiger Werbepartner ist Armed Angels. Armed Angels ist ein Kölner Modelabel, das bereits seit dem Jahr 2007 nachhaltigere Mode produziert. Die Mission von Armed Angels ist es, Produkte herzustellen, die die Menschen lieben und die am wenigsten schädlich für den Planeten sind. So nutzt Armed Angels in der gesamten Produktion keine gefährlichen Chemikalien und bleicht seine Stoffe ohne Chlor. Das ist natürlich gut für den Planeten, aber es ist ja auch ganz konkret gut für mich, weil ich diese Kleidung ja wirklich direkt auf meiner Haut trage und ich möchte ja auch nicht, dass irgendwelche chlorgebleichten Fasern den ganzen Tag meine Haut berühren. Armed Angels setzt außerdem sowohl auf Biobaumwolle wie auf recycelte Baumwolle. Die Biobaumwolle verbraucht dabei in der Produktion ca. 18% weniger CO2 als in der herkömmlichen Produktion. Dass die Produkte von Armed Angels nicht nur nachhaltiger produziert sind, sich auch so richtig gut auf der Haut anfühlen und nebenbei toll aussehen, hat zur Folge, dass meine absolute Lieblingsjeans seit mittlerweile über anderthalb Jahren eine helle Jeans aus der Detox Denim Kollektion von Armed Angels ist. Detox Denim, das heißt, hergestellt ohne gefährliche Chemikalien, gebleicht ohne Chlor, mit einem steigenden Anteil an recycelter Baumwolle und, wie ich finde, ist die Kleidung von Armed Angels nicht nur richtig schön und zeitlos, sondern die hält auch so richtig lange. Das ist für mich ein großer Pluspunkt, weil ich mir nicht zu jeder Saison komplett neue Outfits kaufen will. Und damit du das auch nicht musst, erhältst du mit dem Code HUMANSAREHAPPY15 bis zum 13.10. 15% auf deinen Einkauf im Online-Shop von Armed Angels. Noch einmal, mit dem Code HUMANSAREHAPPY15 erhältst du bis zum 13.10. 15% auf deinen Einkauf im Online-Shop von Armed Angels. Den Code sowie den Link zum Shop von Armed Angels findest du natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt zurück zur Folge.
Also du wirst immer deine Energie auch dahin bringen, wo es eben für dich wichtig ist. Oder du weißt es gar nicht und ja, und investierst quasi Energie an den falschen Stellen. So, für mich ist das wichtig, aber nicht nur wegen der Sicherheit, sondern weil ich einfach die Menschen liebe um mich rum. Aber ja, und das ist, glaube ich, der Punkt. Also wie befriedige ich quasi dieses Bedürfnis? Wir hatten da ja schon mal drüber gesprochen, auch Strategien und Bedürfnisse. Und das kann eben sehr, sehr unterschiedlich da sein.
Würdest du sagen, dass Sicherheitsempfinden dann quasi wie so eine Art Voraussetzung ist, um vielleicht im nächsten Schritt irgendwie Mut zu haben, irgendwie neue Dinge zu tun oder eine neugierige Haltung zu haben? Ist das so eine Art Voraussetzung?
Ja, ich glaube, deswegen sitzen so viele Menschen, die zum Beispiel unsichere Bindungen hatten oder Entwicklungstrauma erlebt haben, in ganz engen Strukturen. Also sie machen sich ganz eng, damit es sich sicher anfühlt. So. Und das Dilemma darin ist, dass Menschen, die so viel Kontrolle brauchen und diese enge Sicherheit brauchen, eigentlich wirklich viel schneller zu traumatisieren dann sind durch Ereignisse, weil damit so viel Angst verbunden ist, wenn das auf ist und so wenig Regulationsfähigkeit drin ist, dass ich dann natürlich viel angreifbarer bin. Je mehr ich kontrolliere, die Welt ist halt nicht zu kontrollieren, aber je mehr ich das versuche, sie eng zu machen und zu kontrollieren, desto mehr sagt mir das Leben natürlich an allen Ecken und Enden, nein, kannst du nicht. Und es macht mir eine Höllenangst, wenn ich so strukturiert bin. Und deswegen ist es so, so wichtig daran zu arbeiten, da mehr Weite in das eigene und Sicherheit in das eigene System zu bringen.
Ich muss dabei jetzt gerade an unser erstes Gespräch denken. Da haben wir, glaube ich, darüber ausführlicher gesprochen. Ich habe jetzt die Worte Schwingungsfähigkeit und Bewältigungsfähigkeit gerade im Kopf. Das ist, was du meinst, oder?
Ja.
Genau. Also das war im Januar irgendwann. Für Leute, die das auch gerade interessant finden, gerne mal zurückscrollen. Aber ja, okay, spannend, weil wenn wir jetzt irgendwie aufs Thema Anfang gucken, dann geht für mich gerade einher einfach so dieses Thema Sicherheit als Voraussetzung irgendwie, wobei unterschiedlich sein kann, woher ziehe ich diese Sicherheit? Ziehe ich die jetzt aus mir, ziehe ich die aus Äußerem oder woher ist das ein Mix? Erstmal egal, aber Sicherheit wie so eine Art Voraussetzung und dann fällt es mir auch viel leichter, mit einer neugierigen Haltung Dinge anzufangen. Und
ja, das ist also man nennt das ja in der Psychologie Explorationsverhalten bei Kindern, bei Babys, Kindern und Kindern. Und die zeigen sie nur, wenn sie halbwegs sicher sind, sicher gebunden sind. Sonst bewegen sie sich einfach nicht von Mama weg, weil sie wissen, Mama könnte jederzeit wieder weg sein, und was man halt auch bei gesunden Babys, Kindern sieht, ist, die gehen oder krabbeln und dann gucken sie halt zurück. ist Mama noch da. Und wenn Mama noch da ist, ist alles cool und dann wird die Welt weiterentdeckt. Und bei Kindern, die halt mehr Unsicherheit erleben oder noch schlimmere Dinge, die grenzen quasi ihre Exploration ein. Und das ist etwas, was uns dann unter Umständen ein ganzes Leben begleitet, dass wir dass das Neue immer Angst macht. Oder es gibt ja so Familien, die sagen, du, der einzig sichere Ort auf der Welt ist hier. Die Welt draußen ist feindlich, die ist böse. Wir müssen zusammenhalten und bloß nicht zu viel die Fühler rausstrecken. Das kann nur schiefgehen. So, also es sind ja auch so Familienerbe, was man da so bekommt unter Umständen. Was ist die eigene Neugier auf die Welt, die Kinder ja einfach von sich aus total haben, total einschränkt.
Ja, voll, total, total spannend. Aber du machst gerade diesen Link zu Kindern auf und das finde ich total gut, weil wir können uns natürlich als erwachsene Menschen jetzt überlegen, ich habe jetzt hier irgendwie so eine Art Herzenswunsch, ich möchte das hier erreichen, das ist jetzt mein Why. Also Kinder, glaube ich, das funktioniert nicht so, dass die sagen so, das ist jetzt mein Warum und deswegen geht's jetzt los in den Wald, sondern das ist ja dann Explorationsverhalten und das ist ja wie so ein, es gibt ja auch den Begriff kindliche Neugierde, ne? Also das ist ja nochmal ein anderes Anfangen. Siehst du da unterschiedliche, gibt's dann andere Arten von irgendwie, ja, anzufangen oder ist ein Unterschied in der Haltung, so diese kindliche, ich weiß nicht, Sorglosigkeit, was ist das? So, was bist du denn für ein, ja, Offenheit, ne? Für einen Regenwurm, wie sieht dieses Blatt aus, wie fühlt sich Matsch an? All die Dinge, die ich in der Großstadt wenig hatte.
Ja.
Aber ja, spannend.
Ja, also ich glaube, momentan ist ja tatsächlich die Rate von Depressionen und Angststörungen bei jungen Erwachsenen extremst so hoch wie noch nie in der westlichen Welt. Und eine Theorie, der ich auch anhänge, ist, dass so wenig eben diese Erfahrungen gemacht worden sind. Also mit der Natur, mit Hinfallen, mit sich wehtun, mit Sachen ausprobieren, mit eben Kontakt mit Tieren, mit Kontakt mit Schlamm, mit Hinfallen, mit all diesen Dingen. Und dass der quasi das Leben von Kindern ab Schulalter so durchgetaktet ist, wie von Business-Managern sozusagen so und kaum ein Weg noch ist, wo Langeweile überhaupt erscheinen kann. Und wenn Langeweile gucken Kinder eben auch inzwischen ins Handy. Und diese Mischung macht nicht fit fürs Leben, so weil gar kein Also weil wir brauchen für Neugier ja einen eigenen Impuls rauszugehen. Also das ist ja nichts, was im Kopf nur stattfindet, sondern das ist ein Impuls, der auch eine körperliche Komponente hat, nämlich dieses raus in die Welt gehen, das ist ein nach vorne gehen. Und wenn ich quasi, und das kennen vielleicht viele, manchmal brauche ich es, wenn ich was vorhabe oder was Kreatives machen will, dass ich erst die Wohnung aufräume oder dass erst andere Sachen mache oder da sitze und mich langweile und dann kommt ein Impuls, etwas zu tun. Also auch da haben wir wieder diese Welle von Entspannung und Spannung so. Und wenn wir halt aber immer nur in der Spannung sind, dann ist alles eigentlich immer nur auf demselben Spannungsniveau. Also dann ist es total schwierig, noch wirklich Neugier zu haben, weil das Gehirn so überflutet ist von all den Eindrücken. So. Und deswegen brauchen wir dieses Runterfahren, um überhaupt auch einen Impuls entwickeln zu können zu irgendetwas. Also.
Ich finde das total gut, jetzt mit dem Impuls, wo du es gerade gesagt hast, kam in meinem Kopf kamen so zwei Stränge auf und die Frage ist dann für mich nach der Qualität des Impulses. Ist dieser Impuls also eher zielgerichtet? Beispielsweise, ich habe jetzt hier mein Why, ich, keine Ahnung, möchte einen Ratschlag können und deswegen versuche ich das oder wie auch immer. Ne? So, das heißt, der Impuls, diese Anfangsenergie, die ist da, aber sie ist sehr zielgerichtet. Oder ich habe einen Impuls, der ist einfach ein bisschen offener, der ist dann eher vielleicht von der Qualität Explorationslust.
Spielerischer.
Spielerisch, genau, ne, einfach gekennzeichnet. Und das ist also die Gemeinsamkeit, ist eben der Impuls und die Neugierde. Und eben je nachdem, wie offen oder spitz der Strahl dann ist, desto desto, ja, weiß nicht, mehr Möglichkeiten gibt es oder je spitzer ist, desto größer ist das Why.
Also ich glaube, ein wichtiger Unterscheidungspunkt ist das Wort sollte, müsste, sollte und müsste.
Habe ich das verwendet?
Nein. Ich sag's okay. Nur für sich selber.
Ja, erzähl mal.
Ich denke, ich sollte einen Handstand können. Also
ich sollte heute Nachmittag joggen.
Ja, ich sollte heute Nachmittag joggen gehen. So, ja. Es wäre gut für mich, wenn ich das täte. So, und eigentlich sind wir dann schon weg von uns, das sozusagen. Es ist dann eher eine Aufgabe und viele denken immer, warum kriege ich das nicht hin? Weil das ist wie, du musst dein Zimmer aufräumen, also als Kinder. Du musst das und das. Und wir mögen muss halt nicht. Also muss ist kein Wort, was uns einlädt, sozusagen. So. Und deswegen glaube ich, gibt es Impulse und Lust, etwas zu lernen, ist ein Riesenunterschied zu, ich denke, ich sollte das lernen. So. Und beides hat seine Berechtigung. Also ich will überhaupt nicht sagen, man sollte nie über den Kopf sagen, das wäre wirklich gut, wenn ich das machen würde. Und wenn wir aber mehr Freude auch im Leben haben wollen, dann gilt es auch, die anderen eher spielerischen Impulse, auf die ich wirklich Lust habe. Und oftmals kommen die gar nicht hoch, weil wir so dicht sind mit unserem Sollte und Müsste, dass das andere gar keinen Raum hat, sich zu entwickeln.
Okay, also nächste Komponente ist, damit ich verstehe, worauf ich Lust oder damit ein Impuls, wir haben ja vorhin über den Impuls geredet und damit irgendwie eine Lust aufkommen kann, dass oder damit der Impuls aufkommen kann, ich hätte jetzt Lust, keine Ahnung, was sehe ich da vorne, mir eine Dachpfanne mal aus der Nähe anzuschauen, wie ist die porös oder nicht oder sonst was, so bräuchte ich eben die Offenheit bräuchte ich nicht die Offenheit innerlich, aber auch die Offenheit äußerlich. Aha.
Ja, und ganz oft ist ja, also wir scherzen oft darüber, gerade wenn ich mit Susanne unterwegs bin, dass wir uns halt für quasi End-50erinnen einfach nicht normal bewegen ganz oft, weil wir eben mal rumspringen oder irgendwas machen und irgendeine Bewegung machen, die einfach nicht normal ist oder so und auf der Straße von älteren Menschen. Und wenn du halt spielst, also wenn du zum Beispiel damals, als ich noch Selbstverteidigung, Selbstbehauptung gemacht habe, ein Rollenspiele und wenn dann jemanden spielen soll, der jung ist, dann sieht man das von außen, das muss man nicht gesagt bekommen, weil plötzlich viel mehr Bewegung im Körper ist. So.
Ja.
Also, es ist einfach, die rennen halt von rechts nach links und guck mal hier und das ist toll und so. Und wir als Erwachsene, ich bin so freudig unterwegs und warte auf Impulse. Also das kann quasi zum Teil schon nicht funktionieren, weil wir so restriktiert sind in unserem Körper, dass du diesem Impuls nach der Dachpfanne schon gar nicht nachgeben wirst. Du wirst ihn in einer Viertelsekunde quasi spüren und dann ist er schon überschrieben, weil es nicht normal ist, das jetzt zu machen. So, und ich glaube, so ist das mit vielen Impulsen, die wir haben. Wir haben so oft gehört, was ich gehört und was ich nicht gehört und was man machen darf und was nicht und was normal ist und was nicht normal ist, dass wir eigentlich schon der Impuls kaum ins Bewusstsein treten kann, bevor wir den schon wieder unten haben.
Ja.
Und das ist ein Dilemma. Das ist sehr schade, weil es viel Lebensfreude wegnimmt.
Ja, also da habe ich aber gerade den Impuls auch kurz einen lustigen Bewegungshack zu teilen. Irgendwann beim Joggen habe ich damit angefangen, wenn man sich so schnell irgendwo rausdreht, das zu üben, das war einfach nur, weil gerade auslaufen war mir zu langweilig. Das habe ich aber irgendwann in meinen Alltag mit etabliert. Wenn man zum Beispiel Treppen geht, dann macht man ja auch immer so wie so eine 180-Grad-Kurve, um eben wieder die nächste hochzugehen. Und ich drehe mich dabei manchmal einfach um die eigene Achse und immer in die eine Richtung, dann in die andere. Das sieht für Außenstehende sau bescheuert aus. Für mich ist es aber ein Witz mit mir selber und es ist jedes Mal total lustig. Also das kann man super im Alltag einbauen. Ich kann es nur empfehlen, dreht euch mehr.
Ja, und auch rückwärts gehen ist zum Beispiel super gut für die Knie und für die Hüfte und alles. Also das ist, aber man denkt sofort, ach, das kann ich nicht machen. So, also das sieht dämlich aus. Who cares? Also der Punkt ist auch bei vielen Neuanfängen und Impulsen ist, dass wir oft schon, wie sagte ein Schreiber von einem Blog, der nennt das soziale Mammut, ja, was immer sagt, das darf man nicht, das darf man nicht, das darf man nicht. So, und das eben rauszufinden, was ist denn überhaupt meins? Also was ist mein Impuls und wie und ja, und dann die anderen Leute interessieren sich sehr, sehr wenig für uns, sowieso immer weniger. Die meisten Leute sind so in ihrer Blase unterwegs, dass sie einen überhaupt nicht mehr wahrnehmen. Und wenn ich nicht ätzende Sachen mache oder so, dann kann man es einfach tun und gucken. Ja. Und dann guckt man und denkt, oh, die Welt geht noch weiter. Kein Mensch interessiert sich dafür. So.
Ja, ja, sehr guter Punkt. Ich habe noch mal eine andere Frage. Was glaubst du, inwieweit hilft auch eine gewisse Naivität, irgendwie eher mal neue Sachen zu machen oder Neuanfänge zu wagen?
Naivität ist ein super spannendes Thema tatsächlich, weil Naivität hat zwei Seiten. Es gibt eine kindliche Naivität, die ich eher als kindliche Neugier und nicht bewertend und Offenheit bewerten würde. Und es gibt eine Naivität bei Erwachsenen, die töten kann, ja, die einfach wirklich so weg ist von allem und nur in der eigenen Welt unterwegs ist, dass sie hochgradig ignorant sein kann und auch wirklich brutal. Also es gab vor 100 Jahren den Film Die letzte Kriegerin Neuseeland. Ich glaube, es war einer der ersten Filme, die häusliche Gewalt aufgenommen haben. Und der Vater, der war naiv. Der war ganz, ganz schnuckelig und süß und charmant, wenn er nüchtern war quasi. Und, und hatte diese Naivität wie so ein großes Kind. So, hat aber sein Verhalten überhaupt nicht reflektiert, was er da macht und wie er dann war, wenn er getrunken hat. So, und dass diese Sandkasten-Naivität von du bist jetzt mein bester Freund und dann sagst du was Falsches und dann bist du nicht mehr befreundet. So, das ist so eine Art von, wenn Menschen nicht erwachsen werden und reflektiert werden, eine Art von kindlicher Naivität, die ganz, ganz böse sein kann. Deswegen sage ich das mal hier, weil ist ein Riesenthema. Aber du meinst diese Offenheit und ich bewerte das nicht und so weiter und so fort. Ich glaube, dass Menschen, wenn die das haben und sich bewahren konnten, dass es ein total toll ist fürs eigene Leben.
Ja, also ich meine jetzt mit so einer, was heißt kindliche Naivität, also eine gewisse Sorglosigkeit geht da für mich mit einher. Ich hatte letztens was total Geiles, damit habe ich nicht gerechnet, es hat aber super viel Spaß gemacht. Ich war tatsächlich auf einem Junggesellenabschied von einem Kumpel und dann sind wir spontan einfach nur, weil es da irgendwie so war, da in der Nähe war so ein riesen Abenteuerspielplatz, eigentlich für Kinder, egal, wir sind da auch hin, so, und meine Fresse hat das Bock gemacht, ne, auf irgendwelchen Trampolinen herumspringen oder was weiß ich, in irgendwelchen Schaumstoffwürfeln oder so, das war wirklich ziemlich cool. Gleichzeitig stelle ich auch fest, ich habe beispielsweise voll oft so Angst, wenn ich irgendwie auf so einem Trampolin springe, so ein Salto oder so, wahrscheinlich würde ich es irgendwie körperlich zwar können, traue ich mich aber häufig nicht, weil ich dann so Angst habe, so, aber wenn ich dann so oft komme, dann, was weiß ich, ne, bin ich gelähmt oder irgendwie so ganz schlimmes Szenario. So, und ich glaube, Kinder haben diese Art von Sorge häufig nicht, ne? Und das ist so, ja. Das ist aber auch, glaube ich, nicht Naivität, das dann einfach wirklich irgendwie Sorglosigkeit oder keine Ahnung. Und ich frage mich, einfach
kein Gedanke, der in ihrer Welt existiert.
Ja.
Du hast den einfach nicht. Ja. Weil du gar nicht so weit vorausschaust und die Optionen aufmachst für dich. Also unsere Fähigkeit vorauszuschauen hat schöne Seiten und hat ziemlich ätzende Seiten.
Ja, voll, genau. Und da ist einfach dann am Ende, wie bei allem im Leben, ein Balanceakt, ne? Wie viel Sicherheit oder wie viel, kommt ja auch total aufs Thema an, ne? Also ich meine, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, natürlich kommt mir dieses Beispiel, wenn es jetzt um die Altersvorsorge geht,
dann, ja.
Dann sollte ich da vielleicht drüber nachdenken, aber keine Ahnung, bei anderen Sachen ist es halt einfach scheißegal, ne? Nehme ich jetzt eben diesen Füller oder diesen, so, dann, genau, ist die Fallhöhe halt einfach geringer, literally.
Ja, und ich glaube, dass, und ich denke, das ist Teil von deiner Struktur. Du könntest ja auch sagen, könnte mir jemand dabei helfen, auf dem Trampolin dahin zu kommen?
Ja. So. Du hast schon mal zu mir gesagt, dass nach Hilfefragen nicht meine Primed-Fähigkeit sei.
Genau, so denke ich immer mal wieder so. Und wenn man dir dann zuhört, hört man, du bist da allein unterwegs.
Ja.
Das ist was du nur mit dir ausmachst.
Stimmt.
So, und theoretisch hättest du lernen können, dass in so einer Situation, wo du Lust auf etwas hast, du fragen kannst, sag mal, kannst du mir das zeigen oder mich unterstützen oder mich sichern, und ich übe das. Und dann ist jemand da und sagt, ja, gerne. Mache ich total gerne für dich, Leo. So, und ich glaube, wenn du auch über Neuanfänge nachdenkst und immer denkst, oh, dann muss ich alles alleine machen, ist es natürlich was vollkommen anderes, als zu denken, hey, ich habe da Lust drauf, mal gucken, was sich draus entwickelt und wo ich Unterstützung herbekomme und wie es weitergeht. Ist ein vollkommen anderer Gedankengang.
Voll, stimmt. Habe ich so tatsächlich explizit selten drüber nachgedacht, aber klar, das ist dann ja auch, wir haben ja vorhin viel über Sicherheit geredet, ne? Und das eine ist, okay, ziehe ich alle Sicherheit aus mir, vielleicht kann ich aber auch Sicherheit daher empfinden, dass ich sage, ich brauche gar nicht alle Sicherheit in mir, weil ich habe ja die Sicherheit, dass ich Menschen fragen kann und die ganze Welt ist nicht böse. So.
Genau.
Naja, gut, ne? Nehme ich mal mit.
Neue Wege.
Das war so gar nicht geplant, aber was für schönes Learning.
Ja, und ich glaube, dass aber gerade wenn wir eben über Anfänge und diese Anfangsenergie, bin ich allein auf der Welt und denke, ich muss dann alles alleine machen. Und viele haben natürlich auch Angst und zum Teil stimmt es auch. Wenn ich neue Wege gehe, kann es sein, dass ich alte Menschen und Verbindungen verliere.
Ja.
So. Dass es kann sein, dass das der Preis einfach ist oder sich Freunde in Bekannte verwandeln. Und kann aber auch sein, dass sich Bekannte in Freunde verwandeln. So, also das ist eben, aber es ist eben das Risiko des ich weiß es nicht. Und wir haben halt diese strange Idee, dass wir denken, wir könnten die Welt kontrollieren und voraussagen. Und wenn ich nur in dem Job bleibe, dann bin ich den Rest meines Lebens sicher. Und das kann aber sein, die Firma macht in 3 Jahren zu. So, also das ist, also wir haben halt dieses Problem mit diesem Gehirn in uns, dass dieses Gehirn immer auf alte Erfahrungen zurückgreift.
Ja.
Und neue Sachen gar nicht vorausschauen kann, weil es sie nicht kennt. So, und wenn ich das weiß, kann ich mehr und mehr sagen, okay, ich habe gar keine Idee, wie das sein könnte. Ich muss es ausprobieren. Und wenn ich das Lust zu habe und ausprobieren und einen Weg gehen, heißt ja nicht, dass ich nicht zurück kann. Ich bin ja nicht gleich, also ich bin ja nicht über eine Grand Canyon-Kante gesprungen. Da kann ich natürlich nicht zurück, wenn ich Bungee-Jumping ausprobieren will. Das ist dann ist man eben im freien Fall. Das muss man durch. Aber bei vielen, vielen anderen Dingen kann ich mich vor und zurück bewegen. Und anfangen heißt nicht, alles andere beenden.
Das ist vielleicht auch nochmal ein guter Hinweis, ne? Oder das einfach für sich selber so im Kopf zu am Anfang heißt, nicht alles andere zu beenden, ja. Das stimmt.
So.
Ja, aber jetzt haben wir viel übers Anfang geredet und jetzt sagtest du gerade beenden und ich glaube, wir haben auch eine ganz runde Sache bisher. Würde aber dich gerne nochmal fragen, fehlt zu diesem Thema für dich noch irgendwas? Haben wir noch irgendwie einen großen Punkt gerade ausgespart?
Ich glaube, also was ich noch schön fände, wäre einzubeziehen, was so Träume und Sehnsüchte eigentlich machen sozusagen, damit wir überhaupt anfangen wollen.
Ja, dann
also,
lass uns darüber reden,
so,
voll gerne.
Weil ich glaube zum Beispiel, für mich war das wirklich so, als Kind, ich hatte immer Sehnsucht, dass da was anders sein muss. Das war irgendwie wie, ich weiß, es muss auch anders sich anfühlen können, das Leben. Und letztlich folge ich dieser Sehnsucht seit 50 Jahren so. Und inzwischen denke ich wirklich öfter, und ich sage das jetzt einfach mal so, es fällt mir immer schwer, sowas auch zu sagen. So, inzwischen denke ich wirklich, ich bin angekommen. Das Leben ist super, super schön. Also so. Und das ist der Wahnsinn. Ich hätte nie gedacht, dass ich sowas mal sage. Und da ist immer sofort auch immer noch diese kleine Angst im Hintergrund, sagt, wenn du das laut sagst, dann wird es sicherlich verschwinden. Aber ich übe jetzt einfach auch mehr, das laut zu sagen. Zu sagen, ja, ich bin happy as can be. So. Und das ist was wirklich, wovon ich nie hätte mit, also nie träumen lassen, dass das mal sein kann, dass ich mich so glücklich, kontinuierlich so glücklich in meinem Leben bin. Und dahin hat mich aber meine Sehnsucht getragen, die immer wieder die Frage gestellt hat und immer wieder gesagt hat, bist du da? Also ist das gut für dich? Und ich habe Dinge beendet. Ich habe Beziehungen beendet. Ich habe Jobs, also meine Arbeit beendet. Ich habe Wohnorte beendet. Ich bin immer wieder weitergegangen. Und die rote Linie ist die Sehnsucht, dass da noch was anders sein muss, dass sich das Leben anders anfühlen muss, als wie ich das kenne. So.
Ich finde es richtig, richtig schön, während du das sagst. Und ich habe hier wieder so diesen Link. Das eine ist so die Sehnsucht oder die Neugierde, was wir vorhin haben. Ne? Also irgendwie, es zieht mich woanders hin. Ne? Oder wir haben auch viel über Angst vorhin gesprochen. Ne? Ich will das, was ich habe, unbedingt sichern. Ne? So, und dann, ne, und dann, ja, ne, zieht es mich ja nicht tendenziell woanders hin, sondern es hält mich da, wo ich bin, und ich versuche das so zu verteidigen. Und das kommt gerade, während du redest, für mich einfach nochmal total stark so zur Geltung, ne? Dass es einfach entweder sowas ist, so, ja, ne, das, ja, was du auch gerade gesagt hast, einfach, was Sehnsucht dafür ein unfassbar starker und schöner Motor auch sein kann. Ne? Also wie toll.
Ja, und wirklich den, was ist dein Traum? Also, weißt du, wo willst du hin? Und wie soll sich's anfühlen? Und dann kannst du natürlich sagen, und das lernen wir ja alle auch, das ist Quatsch, das ist ein Traum, das kannst du aufgeben, sowas gibt's nicht. Hm. Oder also für mich war ja auch zum Beispiel ein Traum, den ich aufgegeben habe, war in Kanada in der Wildnis zu leben. Hm? Und das habe ich auch brav ausprobiert und alles so. Aber zu merken, nein, so bin ich gar nicht. Ich will gar nicht alleine irgendwo in der Wildnis sein. Ich bin einfach eine Menschenperson so. Und dann sukzessive und wirklich, das hat wirklich wehgetan. Also es kann man vielleicht gar nicht glauben, es hat wirklich, wirklich wehgetan, diesen Traum aufzugeben, dass ich das nicht bin. So. Und deswegen hat mich zum Beispiel dieser Film Into the Wild, hast du den gesehen?
Musste ich auch gerade dran denken, ja, ja, ja.
Der hat mich total geflasht. Ich habe Stunden geheult hinterher, weil ich dachte, das ist meine Geschichte. So, wirklich alles war sekundär quasi. Er hat so viel angeboten. Wenn ihr den Film nicht kennt, der ist wirklich sehenswert. Also, der ist seiner Sehnsucht halt gefolgt, hat aber alle Angebote, wo es total schön war, wo Menschen ihm Liebe geschenkt haben, alles zur Seite, weil in der Wildnis ist alles richtig und gut, um dann festzustellen, dass er in der Wildnis. Was schreibt er als letzten Satz? Happiness is nothing if not shared. Also Glück ist nichts, wenn du es nicht teilen kannst. Und das war's, bin ich heulend. Der Film hat mich völlig umgehauen. Und dann habe ich gedacht, ja, genau so war das für mich in meinen 20ern. Das war mein ultimativer Traum. Und es hat so wehgetan, ihn gehen zu lassen. Oh. Und es war total gut, weil es wäre der falsche Weg gewesen, weißt du? Also dann eben sich zu reiben, es auszuprobieren und an der Realität zu reiben und auch die innere Realität kennenzulernen und zu merken, diese Kindheitsbilder von ich alleine stark in der Wildnis, ja, die kommen woher? Also logischerweise von da, wo ich herkomme. Und das bin gar nicht ich. Und das, auch das gehört eben dazu, zu sagen, Dinge dann aufzugeben und andere Dinge aber zu halten und zu sagen, nein, nee, da glaube ich weiter dran. Das ist wirklich ein essentieller Teil von mir. Das ist meine Liebe, die ich in mir trage und wo ich irgendwo hin will. Und ja, das ist ein großer Unterschied.
Oh, ich finde das so richtig schön, dir gerade zuzuhören. Es macht voll Spaß, das aufzunehmen hier. Ich liebe es.
Danke dir.
Oh, toll. Ja. Es ist irgendwie, ja, auch was du gerade sagst, ne, so, und wie das nah beieinander ist einfach gerade. Es kommt so da, beim Zuhören für mich total raus. So dieses, ja, auch irgendwie so das Schmerzhafte, vielleicht auch sich selber Dinge anzuerkennen, einzugestehen, das wäre es jetzt eigentlich nicht, obwohl ich das dachte. Und gleichzeitig aber auch das so abklopfen, ne, vielleicht, was fällt ab, was bleibt aber auch dran, ne? Was will ich denn da behalten? Ja. Was ist weiterhin gut, ne? Und ja, so diesen Prozess einer schmerzhaften, maybe schmerzhaften Selbstaktualisierung auch immer wieder zu gehen und so dann sich da neu auszurichten und zu schauen, okay, was ist noch da, was bleibt noch da, was ist mein Herzenswunsch, womit will ich anfangen? Ja, es ist ist total, es ist, ja, resoniert in mir gerade einfach sehr stark.
Ja, und jeder Anfang, den ich mache, ist eine Erfahrung. Und die muss nicht immer irgendwo hinführen. Aber sie, wenn ich, wenn, ich denke oft, ja gut, wenn, oder gibt doch dieses Lied, wenn das, oh Gott, wie geht das denn? Die Julia Dings, sie hat daraus eine, so eine Lyrik gemacht, dieses
ach so,
was erzählen warte. Wir uns, wenn wir alt sind, weißt du?
Ja, ja, du meinst Julia Engelmann, ne?
Danke, ja.
One day, ja. Baby will ja, be old.
Genau. Ja, genau. Und was haben wir uns dann zu erzählen, ja. wenn wir nie Erfahrungen machen, nie was falsch machen, nie auf die Schnauze fallen? Was sind die schönsten Erzählungen auf einer Reise, die ich hinterher erzähle? Es ist das, was schiefgegangen ist. Das sind die lustigen Erinnerungen. Es ist der Tag, den ich platschnass ja. auf dem Fahrrad saß und vielleicht abends dann noch ein warmes Bett gefunden habe. Aber auf jeden Fall glaube ich, ja. diese Angst vor davor, dass das was wehtut oder das was falsch ist. Wer sagt denn, was falsch ist? Das können wir eh nur Jahre später beurteilen im Grunde. Mhm. Im Moment wissen wir das gar nicht. Das fühlt sich jetzt falsch an. Jahre später denken wir vielleicht, ja, es war gut und richtig, dass es passiert ist. So. Und insofern glaube ich, dass dieses Anfangen, wenn wir das mehr hinkriegen, es wirklich so offener zu machen mit Neugier und zu gucken, trägt es uns weiter irgendwo hin oder versiegt die Energie? Also, und ich muss mich nicht durchprügeln, wenn es keinen Sinn macht. Und gleichzeitig brauche ich sowas wie du, Disziplin, wenn ich dann wirklich auch was weitermachen will. Also wir würden beide hier jetzt nicht miteinander sitzen, wenn wir nicht einen Anteil an Disziplin hätten. Weil ja, kein klar. Business macht nur Spaß, sondern es sind viele Arbeiten, die machen keinen Spaß und du machst sie halt dann trotzdem. So, und das gehört eben auch dazu.
Ja, für mich ist gerade noch mal ein Satz, den du gesagt hast, ja, irgendwie hängen geblieben, so dieses, es muss auch nicht immer alles irgendwo hinführen. Ich habe das nämlich manchmal, ich denke mir manchmal so, also, dass ich mir so innerlich den Druck mache, egal was ich mache, es muss irgendwo hinführen. Dabei ist es natürlich, wenn ich jetzt so drüber nachfühle und nachdenke, so, ist ja voll der Quatsch, weil selbst wenn es nirgendwo hingeführt hat an irgendwas, was wie so mein vorher erklärtes Ziel war, hat es mich ja dahin geführt zu erkennen, dass es das nicht ist. So, ne? Also das ja, es ist spannend einfach so. Auch hier wieder die Haltung, welche in Mangel eines besseren Wortes Fehlerquote erlaube ich mir oder ne, wie viele ja, weiß ich
nicht. Wie viele Erfahrungen darf ich machen?
Ja, genau, wie viele Erfahrungen darf ich machen und ne, wann ist eine Erfahrung wie viel wert und so. Oh, spannend. Ja, was das aufmacht. Wild.
Ja, aber wenn wir uns einfach mal vorstellen, wir führen ein Leben, wo wir praktisch, wir wollen keine Fehler machen und erlauben uns deswegen kaum Erfahrungen. Wie ist das am Ende? Da gibt's nichts zu erzählen. Nee, ja. Das ist einfach kein Leben. Und ich glaube halt, dass gerade wenn wir eben die Prägung haben, dass wir so viel negative Dinge als Kinder erlebt haben, haben wir halt die Idee, das Leben selbst ist negativ. Und es kostet einfach Schweine viel Energie, das zu drehen. Das kann ich von mir selber sagen, wie viele Jahre mich das gekostet hat, das zu drehen. So, und aber je mehr ich das Erfahrungen reinlasse und positiv interpretiere, desto mehr kann mein Gehirn lernen, ah, wir sterben gar nicht davon, sondern vielleicht ist es sogar lustig, mit dem Kanu zu kentern. Also es ist halt, es ist einfach eine Erfahrung und wir haben irgendwie so, glaube ich, auch aus der Schule und so, wir haben so viel gelernt, dass alles zielführend sein muss und einen Sinn haben muss und positiv sein muss und so, ich glaube, so ist das Leben nicht und letztlich macht das Leben auch so überhaupt keinen Spaß.
Word.
Okay. Ja,
kann ich wenig zu sagen, ich finde das gut, das fühlt sich für mich total stimmig an.
Na gut, dann lass uns doch hier enden.
Ja, finde ich super. Oder? Ja, finde ja. ich super. Und nächstes Mal reden wir über gelingende Beziehung.
Ja, nächstes Mal reden wir über gelingende Beziehung, über das, ja. den Mythos gelingender Beziehung. Nein.
Doch, so. Finde ich gut. Mythos gelingender Beziehung. Okay.
Ja, ich glaube, schön. Das sind viele, um das schon mal so vorauszugeben, viele Bilder, die wir haben von Harmonie und immerwährender Harmonie und so, die einfach nicht real sind und die uns dann wirklich auch Beziehungen und Kontakte zerschießen, weil wir Erwartungen haben, die weder wir noch irgendjemand anders erfüllen kann. So.
Mm.
Ja, ja, aber es wird also, spannend, auf jeden Fall.
Also Erwartungsmanagement bleibt ein Stichwort. Ja, ich freue mich auch und es hat sehr viel Spaß gemacht. Ey, vielen Dank.
Ja, hat wieder viel Spaß gemacht. Ich hoffe, hoffe dir auch, euch auch und dann bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Ciao.
Ich danke dir, dass du dir diese Humans Are Happy Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich so richtig doll, wenn du dir jetzt, und zwar wirklich jetzt, ganz kurz die Zeit nimmst, um diesen Podcast bei Apple oder bei Spotify mit 5 Sternen zu bewerten. Damit machst du nämlich nicht nur mir eine große Freude, sondern du bringst auch dieses Projekt auf einfachem Wege ein großes Stück weiter. Also, teile diese Folge so gerne mit deinen FreundInnen oder nimm dir eben jetzt kurz die Zeit, um sie in Spotify oder in Apple Podcast mit 5 Sternen zu bewerten. Ich sag derweil danke fürs Hören und bis dahin, dein Leo.